Zweiter Brief an meine geistigen Schüler. Wenn ich die beiden Jahrzehnte meines Lehrens aus der Wirklichkeit ewigen göttlichen Geistes überblicke, sehe ich eine Auswirkung der durch mich verkündeten Lehren vor mir, die vom Blickpunkt des lichten Heiligen Geistes Gottes her als ein leuchtendes Feuer unvergänglicher Freude erscheint, in erdenmenschlichem Erfühlen erlebt aber zur umfassendsten Dankbarkeit gegenüber denen nötigt, die mir echte geistige Schüler geworden sind. Niemals hätte ich vor dem erwartet, dass mein helfendes Lehren so viel Entgegenstreben aus dem Innersten, so viel warme, fühlende, wollende Aufnahme bei meinen Mitmenschen vorfinden, dass es so vielem lebendig durchglühten seelischen Suchen begegnen würde. Ich kann nur immer wieder danken für die Bereitwilligkeit, den durch mich empfangenen Anweisungen nachzuleben und wollend dem gezeigten Ziele zuzustreben. Dennoch aber begegne ich neben allem seelisch wurzelstarken Wollen immer wieder auch einer Art Sehnsucht nach zauberhaftem Geschehen, die durch mich endlich ihrer Erfüllung gewiss zu werden vermeint, die ich aber nur herbster Enttäuschung zuführen muss. Wer dieses Herausreißen aus einer wohligen Täuschung nicht verträgt, der hat in meiner geistigen Nähe nichts zu suchen. Was ich im Nachfolgenden sage, setzt daher eine wesentlich andere Seelenhaltung voraus. Ich rede hier nur zu Menschen, die ein inneres Recht haben, sich als meine geistigen Schüler zu fühlen, auch wenn sie noch zuweilen erdenmenschlichen Neigungen zu weit nachgeben oder in Gefahr geraten können, Irrtümern nachzuhängen, die ganz gewiss nicht durch mich genährt werden, aber seit alter Zeit durch törichten Aberglauben heftig in Kraft sind. Allem anderen voraus denke ich hier an die beinahe nicht auszurottende Sucht, die ewige Wirklichkeit, wie sie im göttlichen substanziellen Geiste allein durch Vermittlung der Seele zu empfinden ist, auf irdisch-physische, ja physikalische Weise erleben zu wollen. Selbst dort, wo man einiger Einsicht wahrlich gewiss sein sollte, spukt der Wahn, es müsse möglich sein, das polar entgegengesetzte in gleichem Polstand erfahren zu können, also das absolut Positive als ein ausgeprägt Negatives wahrzunehmen. Ursache dieser Ahnungslosigkeit beginnt über dem allein Möglichen ist die Überwucherung des Vorstellungsbereiches durch Vorstellungen, die lediglich Produkte der physischen Sinne darstellen und die solcherweise verlorene Fähigkeit, substanziell göttlich-geistiges, das niemals physisch-sinnlich zu erreichen ist, wenn es auch im physisch-sinnlichen sich darzustellen vermag, als Vorstellung dem bewussten Erleben nahe zu bringen. Wir können aber weder in der physisch-sinnlichen noch in der substanziellen göttlich-geistigen Welt irgendeine Erfahrung richtig deuten, wenn wir nicht fähig sind, dem zu Erfahrenden das ihm gemäße Bild vorzustellen. All unser Erkennen ist ein Vergleichen des schon Erfahrenen oder noch als Erfahrung Gesuchten mit dem von uns vor der Erfahrung vorgestellten Bilde. Nur in diesem Vergleich erfahren wir, was an unserer Vorstellung der Wirklichkeit entsprach und was nicht. Nur durch solches Erfahren werden wir der Wirklichkeit endlich gewiss. Ist aber unser Vermögen, auch substanzielles, göttlich-geistiges vorstellen zu können, durch die Gewohnheit, nur physisch-sinnlich Erweisbares vorzustellen, allmählich kraftlos geworden, so werden wir des substanziellen Göttlich-Geistigen, das uns erlebensnahe kommt, nicht einmal gewahr, und unmöglich wird uns seine Erfahrung und Deutung werden. Es handelt sich also darum, die Fähigkeit, das ewige substanzielle Göttlich-Geistige vorstellen zu können, aus aller Überwucherung herauszuholen und zu neuem Leben zu erwecken. Fast in jedem meiner Verkündungsbücher nimmt diese Befreiung und Erweckung darum beinahe mehr Wortgestaltung für sich in Anspruch als die Verkündung der Wirklichkeit substanziellen ewigen Lebens selbst, und ich hätte mir mein Werk wesentlich vereinfachen können, wenn der ewige göttliche Geist auch ohne vorgängige Vorstellung, etwa durch bloße Selbstversenkung oder durch Anbetung des Unerkennbaren, der Erfahrung zugänglich werden könnte. Nicht von ungefähr findet der Schüler in meinen Büchern jede nur mögliche Sonderart der Vorstellungsfähigkeit aufgerufen, denn diese Fähigkeit gelangt nur dann erneut zum Leben, wenn das ihr am ehesten Vernehmbare sie erweckt. Dieses am ehesten Vernehmbare wird aber für jede einzelne Seele ein anderes sein. Und man darf das Erwecken der Fähigkeit, ewiges Göttlich-Geistiges wieder vorstellen zu können, wahrhaftig nicht mit dem Gebaren sogenannter Geisteslehrer verwechseln, die ihre Schüler mit allen okkultistischen Zwangseinflüssen dahin bringen wollen, Gesichte zu schauen, die lediglich das Produkt verstandesmäßiger Spekulationen des durch Geltungsbedürfnis und persönliche Selbstübersteigerung vom ewigen Geiste Gottes hermetisch isolierten, ahnungslosen Geheimlehrers sind. Andererseits aber ist die Erklärung dafür, warum in den Völkern der Länder des Sonnenaufgangs weit mehr echte Erfahrungsfähigkeit für das ewige Geistige gefunden wird, als innerhalb der westlichen Welt, durchaus nur in der traditionsmäßig lebendig erhaltenen Fähigkeit, geistig-göttliches vorstellen zu können, gegeben und keineswegs etwa in einer für das Erfahren des Geistigen besser geeigneten Veranlagung oder gar in einer besonderen Eignung der von diesen Völkern bewohnten Landstriche zu suchen. Man scheut sich zuerst, eine solche Binsenweisheit niederzuschreiben, aber leider ist es bitter notwendig. Will man die fantastischen Meinungen aus der Welt geschafft sehen, die immer noch durch allzu romantisch schwärmerische Menschen des Westens in den ihnen zugänglichen Kreisen verbreitet werden. Für die christlichen Mystiker des Mittelalters, und zwar für alle ohne jede Ausnahme, trifft die oben auf die Völker des Ostens bezogene Erklärung jedoch nur zum Teil zu, denn die noch vorhanden gewesene Fähigkeit, substanzielles göttlich-geistiges vorstellen zu können, erfährt in der Mystik, Klammer auf, einerlei welcher religiösen Färbung, Klammer zu, einen ahnungslos getriebenen Missbrauch, und außerdem wurde gerade in der mittelalterlichen christlichen Mystik nur zu oft das urwesentlich im ewigen substanziellen Geiste erfahrene bloß Ausgangspunkt rein gedanklicher Spekulation, so dass man in vielen Fällen, besonders bei Meister Eckhart, eher von christlich-mystischer Philosophie zu reden hätte. Wer nun aber nach den von mir so reichlich gegebenen Anweisungen handelt, um auf die für ihn mögliche Art die Fähigkeit zum Vorstellen des ewigen substanziellen göttlich-geistigen wieder zu erlangen, der darf gewiss nicht erwarten, dass sein erster Erfolg ihm sofort die Bildung von Vorstellungen ermöglichen würde, wie sie für das Erfahren höchster substanziell geistig gezeugter lebendiger Wirklichkeit unerlässlich sind. Ich spreche von dem Wiedererlangen der hier erwähnten Fähigkeit, weil jeder mit gesundem irdischem Organismus geborene Erdenmensch sie in den Zeiten seiner frühen, zum Bewusstsein erwachten Kindheit in mehr oder weniger ausgebildetem Maße besaß, bis sie ihm dann infolge des immer stärker auf ihn einstürmenden Zwanges sich durch die physisch-sinnlich wahrgenommene außenweltbedingte Vorstellungen zu bilden, allmählich abhanden kam. Hier ist der tiefste Sinn des geheimnisvollen Wortes gegeben. So ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Den Kindern ist noch das Himmelreich offen, und sie erfassen davon, was ihrer Fassungskraft erlangbar ist, weil sie noch die Fähigkeit besitzen, von der Außenwelt unbehelligte Vorstellungen des substanziellen ewigen Geistigen bilden zu können, frei nach ihrer Art. Wer diese Fähigkeit aber wieder erlangen will und darum die ihm von mir erteilten Anweisungen nach seiner Eigenart zu befolgen sucht, der wird sich darüber klar werden müssen, dass dem freien und dem Willen unterstelltem Bilden von Vorstellungen ewiger göttlich-geistiger substanzieller Wirklichkeit das nicht willkürliche Erwachen der benötigten Kräfte vorausgeht. Er wird sich also auf dem besten Wege zu seinem Ziele sehen dürfen, wenn sich ihm, sei es etwa morgens vor dem ersten Augenaufschlag oder im Halbschlaf oder auch in offener Tageswachheit, Vorstellungen ohne sein bewusstes Zutun bilden, die von einem Gefühlsinhalt erfüllt sind, wie ihn keine der bewusst selbstgewollten, physisch-sinnlich bedingten Vorstellungen aufweist. Jeder, der es erfährt, weiß sofort, dass es sich um etwas, dem irdischen gewohnten Vorstellungsbereich hoch entrücktes handelt, auch wenn er sich selbst aus Angst vor Selbsttäuschung nicht glauben mag. Diese Angst, am Ende sehen zu müssen, dass man einer Selbsttäuschung erlegen sei, wird in vielen Fällen auch noch genährt durch ein Verstandesbewusstsein, das immer erneut Anstoß nimmt an der formalen Simplizität der bewusst gewordenen Vorstellung. Aber gerade diese Naivität der Formbildung weist aufs Deutlichste, der plötzlich und vom Willen unabhängig entstandenen Vorstellung ihren hohen Rang zu. Die ersten solcher Art spontan gebildeten Vorstellungen substanzieller geistiger Wirklichkeit können der Form nach unmöglich bedeutsamer und vielfältiger sein, als es die letzten, längst vergessenen aus früher Kinderzeit waren. So unbedeutend aber auch die formale Gestaltung der Vorstellung sein mag, so reich erfüllt kann sie sein mit Beziehungen zur ewigen geistigen Wirklichkeit und so bedeutungsvoll kann für den Wahrnehmenden die göttlich-geistige Bekundung werden, die er vorerst auf so seltsam primitive Art erhält. Aus solcher ersten Vorstellungsform, die unserem überreizten und an die Kompliziertheit irdisch-sinnlicher Vorstellungen gewöhnten Gehirn gar leicht als allzu simpel erscheinen will, werden dann später freilich auch überaus reiche Vorstellungsbilder erstehen. Niemals aber werden die Elemente, aus denen sie sich in all ihrem Formenreichtum organisch entfalten, gehirnlich-verstandesmäßig deutbar sein, denn sie entstammen dem ewigen Reiche der einfachsten Zeichen, dem Lande der Wirklichkeit. Ewig unerfüllbar muss aber auch das törichte Verlangen bleiben, göttlich-geistiges gar in der gleichen physikalisch bestimmten Art erfahren zu wollen, in der wir die Dinge der uns von Geburt an zur verstandesmäßigen Deutung gegebenen, physischen Sinnen zugänglichen und physikalisch zerlegbaren körperlichen Außenwelt erfahren.